Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen heute mal auf eine Gruppe, die als Emittent von grünen Finanzinstrumenten wie Green Bonds eigentlich recht naheliegend ist, aber die sich dennoch mitunter damit etwas schwer tut. Es geht nämlich um Kommunen. Und Axel Wilhelm, der hat schon einige von ihnen durch den Zertifizierungsprozess für grüne Anleihen begleitet. Er ist Geschäftsführer von ETI Finance Deutschland, viel noch bekannt unter dem vorherigen Namen Immograting. Und heute ist er mein Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Wilhelm. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Reifenberger. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Wilhelm, Sie haben die grünen Finanzinstrumente von rund 2 Dutzend Kommunen mittlerweile zertifiziert. Man kennt ja Green Bonds in erster Linie eigentlich als ein Finanzierungsinstrument von Unternehmen. Wenn Sie mal so die Zusammenarbeit Revue passieren lassen, unterscheiden sich die Emittenten?
Die Emittenten unterscheiden sich sehr wohl. Grundsätzlich reden wir über eine ähnliche Struktur an Finanzierungen. Wir reden ja immer über grüne und soziale Projektierungen und Finanzierungen. Aber die Emittenten haben andere Strukturen, andere Prozesse. Und man kann sagen, kommunale Unternehmen sind sehr bemühte, sehr ernsthafte Emittenten von Green und Social Bonds, die natürlich, naturgemäß sehr bemüht sind, alles richtig und vollständig zu machen. Und das unterscheidet sie von Industrieunternehmen, gerade kleineren, mittleren, die oft mal sehr schnell bei der Sache sind. Insofern haben wir mit kommunalen Emittenten sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ist das denn jetzt was sich nur für Großstädte eignet? Muss ich eine Millionenmetropole sein oder könnten auch kleinere Kommunen eine grüne Finanzierung sich, ich sag mal, zumuten vom Aufwand her?
Ja, das geht. Wir haben auch schon mit einer Stadt gearbeitet mit 300.000 Einwohnern. Wir arbeiten gerade mit einer Stadt, die hat weniger als 100.000 Einwohner. Insofern sollte das nicht der Maßstab sein. Natürlich ist es sinnvoll, ein gewisses Finanzierungsvolumen voll zu bekommen mit zu finanzierenden Projekten. Das empfiehlt sich, um jetzt eine gewisse kritische Größe zu erreichen, damit sich der Aufwand, den die Kommunen betreiben, um grüne oder nachhaltige Finanzierung aufzulegen, tatsächlich auch lohnt. Da gibt es keine genaue Grenze. Manche sagen 100 Millionen. Wir würden sagen, es geht auch mit 70, 75, 80 Millionen. Wenn es viel weniger Geld ist, dann lohnt sich, ich sag mal, der Aufwand zumindest zu Beginn nicht. Aber ich würde da jetzt keine grundsätzliche starre Grenze festlegen. Wenn man den Willen hat, eine grüne soziale Finanzierung aufzulegen, auch als Kommune, sollte man es immer tun. Denn wir reden ja nicht nur über die Finanzierungsaspekte, sondern auch um andere Aspekte wie Imagegewinn für die Stadt, sozusagen Umsetzung politischer Agenden innerhalb der Kommune oder eines Bundeslandes. Und auch das rechtfertigt, dass sich auch die Finanzabteilung mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt.
Was sind denn dann klassischerweise Projekte, die ich in ein solches Portfolio reinpacken kann, die sozusagen diesen grünen oder sozialen Aspekt, der dann der jeweiligen Finanzierung innewohnt, auch erfüllen?
Kommunen sind eigentlich ideale Emittenten für nachhaltige Anleihen, weil sie sowieso ja von Haus aus eine Vielzahl von Projekten finanzieren im Zuge der allgemeinen Daseinsvorsorge, aber auch im Zuge der Infrastrukturmaßnahmen, die Kommunen natürlich sowieso vornehmen. Und da passt vieles per se schon in die Klammer nachhaltiger, das heißt grüner sozialer Anlagen. Das könnte zum Beispiel sein der öffentliche Nahverkehr, das könnte die Energieversorgung sein, die man energieeffizienter, umweltfreundlicher aufstellt, mit erneuerbaren Energien füttert. Das kann im sozialen Bereich eine Vielzahl von sogenannten Sozialimmobilien sein, die gebaut oder ertüchtigt werden, vom Kindergarten bis zur Schule. Und wir reden auch über sozialen Wohnungsbau, der letztlich auch in diese große Klammer sozial-ökologische Projektierung gehört. Und insofern gibt es eine Vielzahl von Projekten, die Städte, Kommunen, Bundesländer finanzieren. Und die ordentlich zu verpacken in entsprechende Anleihen, kann eine sehr gute Idee sein, um Aufmerksamkeit auf mich, die Anleihe, die Emission zu lenken und ein größeres Publikum einfach anzuziehen.
Was sind denn typischerweise Investoren und vielleicht auch Investoren, die ich andernfalls als Kommune nicht unbedingt adressiert bekommen hätte?
denke, insbesondere sind dies internationale Investoren und auch nochmal größere Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Pensionskassen im In- und Ausland, die vielleicht nicht unbedingt auf kleinere kommunale Anleihen schauen. Grundsätzlich ist es ein ähnliches Publikum im Inland. Da reden wir über eine Vielzahl von Investoren, die sowieso kommunale Anleihen auf dem Zettel hat und im Zweifel nochmal ein bisschen lieber zugreift, weil es sozial-ökologische Aspekte mitbringt. Kostet ja letztlich nicht unbedingt viel mehr für die Investoren. Gleichzeitig suchen alle händeringend nach nachhaltigen Anlagen für die Investmentportfolios und insofern sind da Green Bonds, Social Bonds eine sehr, sehr begehrte Ware, kann man sagen. Gleichzeitig gibt es einen gewissen Markt, ja, das ist ja mal einen internationalen, insbesondere europäischen Markt für grüne soziale Anleihen und wie gesagt, da sind dann auch Investoren aus dem nahen europäischen Ausland, die sich das genauer angucken und insgesamt zu einer doch erhöhten Nachfrage nach diesen Anleihen beitragen.
Jetzt schauen wir mal auf die ET Finance und sozusagen den Moment, wo Sie in diesen Prozess reinkommen. Ich sagte es eingangs schon, Sie betreuen die Zertifizierungsprozesse für diese grünen Finanzierung. Wie läuft es dann konkret ab und wie sind auch Ihre Ansprechpartner in den Kommunen? Mit welchen Abteilungen haben Sie Kontakt? Wer ist da alles beteiligt?
Unsere Rolle als Second Party Opinion Provider oder auch External Verifizierer, gibt es verschiedene Namen für das, was wir tun. Die ist ganz einfach. Wir helfen dem Emittenten, die ausreichende Transparenz über seine nachhaltige Emission, über seine Ziele, über die Projekte, um die es geht, herzustellen. Das tun wir, indem wir bestimmte Regeln abprüfen. Diese Regeln kommen nicht von uns, die kommen von der ICMA, das ist gerade der führende Standard, die International Capital Market Association, die hat Green Bond Principles und Social Bond Principles herausgegeben. Das ist im Moment der Marktstandard. Und dagegen prüfen wir die Aktivitäten des Emittenten. Das geht los bei den Prozessen, die der Emittent aufgesetzt hat, bei den Kennzahlen, letztlich den Wirkungen, ja, seiner sozialen, ökologischen Investments. Die sollte man kennen und auch kommunizieren können. Wir schauen tatsächlich im Auftrag der Investoren, dass das Geld auch wirklich sozial und ökologisch investiert wird und nicht in irgendwelche anderen Zwecke sozusagen umgelenkt wird und wenn es auch nur temporär ist. Denn das ist es, was der Investor verlangt. Geht hier um Transparenz und da können wir helfen mit einer objektiven Begutachtung und sicherstellen, das passt. Mit wem sprechen wir? Natürlich in erster Linie Treasurer, die Finanzabteilungen der Städte, Kommunen, Bundesländer, die sich damit befassen. Die müssen natürlich rechts und links, ob es eine Bauabteilung ist oder anderes mehr, ihre Abteilung dazuziehen. Teilweise stellen wir fest, dass natürlich die Wege in einer Kommune etwas länger sind, um Entscheidungen herbeizuführen, um die richtigen Verantwortlichkeiten und Verantwortlichen zu definieren. Und wenn da keiner da ist, dann würde so ein Geschäftsführer vom Industrieunternehmen vielleicht mal schnell sagen, na, dann schreibst du mich halt auf und in der Kommune gibt es ordentliche Prozesse, sodass das dann teilweise auch etwas länger dauert, um festzustellen, wer denn jetzt darüber entscheidet, wie das Geld ganz genau auch eingesetzt wird. Und da beobachten wir, sagen wir mal, manchmal etwas umständliche Prozesse. Wenn die aber einmal durchgeführt werden, dann sitzt der Prozess und dann können diese Kommunen auch jahrelang mit diesen Prozessen arbeiten und auch verschiedenste Bonds, Social oder Grün, begeben.
Was würden Sie denn sagen, wie viel Zeit muss man einplanen, wenn man ein Erstemittent ist und da jetzt noch keine große Erfahrung hat und noch keine große Übung? Wie lange dauert es, bis ich das einmal aufgegleist habe?
Es ist ein mehrstufiger Prozess. Natürlich muss erstmal eine Grundentscheidung fällen, dass man so die Ahnung hat, entweder weil man mit seiner Bank gesprochen hat oder mit seinen befreundeten Finanzchefs aus anderen Kommunen, dass man sagt, okay, das geht bei uns auch, das wollen wir mal ausprobieren. Dann wird geschaut, gibt es denn überhaupt aktuelle anstehende Projekte mit einem gewissen Volumen, sodass sich der Prozess lohnt. Im dritten Schritt muss sich ein Rahmenwerk erstellen. Das ist ein Green Bond Framework oder ein grünes oder auch ein soziales Rahmenwerk, in dem ich bestimmte Dinge einfach festklopfe. Denn darum geht es ja, Transparenz gegenüber den Investoren. Ich kann nicht einfach nur etwas behaupten. Ich muss auch zeigen, wie ich es mache und worin ich investieren will und worin vielleicht auch nicht. Und wenn ich das habe, dann kommen wir ins Spiel und prüfen. Und auch hier gibt es natürlich noch einen Dialog und Fragen und Antworten. Die Emittenten, die Kommunen sprechen mit uns. Sie haben natürlich auch nochmal die Gelegenheit, auf das Ergebnis draufzuschauen, gegebenenfalls Missverständnisse oder Fehler zu korrigieren. Und am Ende steht halt die Second-Party-Opinion. Das alles sollte, muss ja parallel zu allen anderen Vorbereitungen einer Emission geschehen. Das heißt, da sind die Prozesse parallel abzuhalten. Und das kann gerade zu Beginn schnell mal 12 bis 16 Wochen dauern. Das ist ungefähr doppelt so viel wie, ich sag mal, bei kleineren, mittleren Unternehmen. Aber wenn das einmal aufgegleist ist, dann, wie gesagt, fällt es die folgenden Male sehr viel einfacher.
Wie ist denn die Datenlage? Das klingt ja so, als ob Sie auch erstmal eine ganze Reihe an Input bräuchten, datenmäßigem Input, um überhaupt diesen Abgleich auch mit den Vorgaben treffen zu können. Ist diese Datentransparenz da in den Kommunen oder ist das auch so ein bisschen so eine Sammelarbeit erstmal im Vorfeld?
Grundsätzlich liegen die Daten vor. Also natürlich weiß eine Kommune, die Kindergärten energetisch saniert oder halt Sozialbauten, es stellt sehr wohl, ne, in Klammern, wir sind ja schließlich in Deutschland, sehr wohl, was da geschieht, mit welchen Spezifika diese Gebäude erstellt werden, welche energetischen Standards dort erfüllt werden, welche Materialien genutzt werden und anderes mehr. Das ist ja im Zweifel schon im Vorfeld festgelegt. Das heißt, diese Daten liegen eigentlich vor. Die müssen natürlich dann von der entsprechenden Bauabteilung auch den Weg in geeigneter Form über die Finanzabteilung an uns finden. Das ist dann manchmal so ein Abstimmungsproblem, aber das ist jetzt nicht so, dass irgendwas ganz Neues jetzt sich überlegt und ausgedacht werden muss, sondern die Daten liegen vor. Ob das öffentlicher Nahverkehr ist, natürlich weiß ich, wenn ich mir Elektrobusse anschaffe, was für Vorteile die haben, was für Ersparnisse im Bereich CO2, anderes mehr ich damit erreichen kann. Diese Daten sind da, die müssen halt vernünftig gesammelt werden und wie gesagt, wir beurteilen ja nicht die letzten technischen Kennziffern, sondern wir fragen ja, ist das eine Größenordnung, ist das eine ökologische, soziale Qualität, die im Rahmen der entsprechenden Green Bond Principles ermöglicht ist und zählt, im Prinzip gültig ist. Und sobald wir das bestätigen können, liegt es an der Stadt, das umzusetzen. Und, auch das sei noch erwähnt, die sind ja auch gehalten, die Emittenten im Nachgang zu berichten. Das heißt, die Investoren, ne, Stichwort Transparenz, das ist hier die große Anforderung, möchten natürlich auch nach einem Jahr oder nach 3 Jahren wissen, was macht das Geld, wo arbeitet das Geld, in welchen Bereichen sind tatsächlich die Dinge angeschafft worden, wie viele Kindergartenplätze sind wirklich geschaffen worden, wie viele Sozialwohnungen sind tatsächlich gebaut worden von dem Geld, wie viele Windräder sind errichtet worden.
Ich habe nach der Emission quasi auch eine fortlaufende Berichtspflicht, die sich wahrscheinlich auch einmal einspielen muss, aber an die ich mich halten muss.
Das sind die Regeln, die sich der Finanzmarkt wünscht. Wie gesagt, das ist in gewisser Weise freiwillig. Vieles an diesen Prozessen ist freiwillig, aber es ist der aktuelle Marktstandard. Es wird sehr schwer fallen, als Emittent, als Kommune insbesondere an den Markt zu gehen und nicht diesen Standards zu folgen, weil da haben sich die Investoren dran gewöhnt, da gibt es bestimmte Anforderungen, bestimmte Ansprüche und das ist sozusagen mein Eintrittsgeld in den nachhaltigen Finanzmarkt.
Das heißt, ich könnte theoretisch auch beispielsweise auf die Second-Party-Opinion verzichten, aber hätte dann mutmaßlich Schwierigkeiten, das vermarktet zu bekommen.
Richtig, die Second-Party-Opinion, insbesondere nach den Green Bond Principles, ist nicht verpflichtend. Wenn ich, und das ist neu, nach der neuen EU-Green-Bond-Standard-Richtlinie Green-Bonds emittiere, dann ist eine Second-Party-Opinion verpflichtend. Dann begebe ich mich sozusagen in diesen verpflichtenden Bereich hinein. Aber wie gesagt, dass ich so eine Anleihe emittiere nach diesen Regeln, ist ja auch wiederum freiwillig. Insofern ist grundsätzlich erstmal alles möglich und freiwillig. Aber natürlich haben die Investoren bestimmte Ansprüche und ohne eine Second-Party-Opinion von ED Finance oder auch anderen Anbietern zu emittieren, würde ich mal als sehr gewagt bezeichnen.
Wie groß ist denn der Anteil an grünen Emissionen im kommunalen Umfeld? Kann man das so ungefähr sagen?
Es gibt leider keine klaren Zahlen. Ich würde es mal so locker flockig mit 5-10% schätzen. Wir haben unter anderem in den letzten Jahren 2 Bundesländer begleitet. Ich weiß auch von anderen, ja, die von anderen SPO-Providern begleitet wurden. Wir haben eine ganze Reihe von Städten, gerade größeren, begleitet. Ob das so in München, Köln, Hannover, Münster, nicht ganz so groß sind, aber da sind Städte dabei, die schon auch einen gewissen, ja, Marktanteil haben, was ihre Emissionen angeht. Insofern können wir da, glaube ich, ungefähr in der Größenordnung spekulieren. Und das werden tendenziell mehr. Das ist das Erfreuliche an der Sache, denn wenn Kommunen erstmal von einer Sache überzeugt sind, dann wird es auch Stück für Stück umgesetzt. Und Ich glaube, die ersten Pioniere sind durch und jetzt können sich auch andere Städte orientieren und sagen, gut, das klappt an der Stelle. Ich habe Gutes gehört, das können wir auch. Wir haben entsprechende Projekte zu finanzieren und insofern glaube ich, dass der Anteil peu à peu wachsen wird.
Ja, weil Sie sagten ja, grundsätzlich sind es prädestinierte Emittenten. Da fragt man sich ja schon, warum ist der Anteil nicht höher? Ist das so, dass man da erstmal den Use Case sehen will und mal andere vorschickt, weil man vorsichtig ist? Oder wie erklären Sie sich das?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien und das ist sicherlich auch bei Kommunen der Fall. Insbesondere hier kann man ja vielleicht noch eher als bei Unternehmen auch eine gewisse politische, Vorfärbung feststellen. Da fällt es vielleicht einem grünen Stadtrat oder einem grünen Bürgermeister leichter, eine grüne Anleihe zu verlangen und seine Kollegen zu motivieren, als das in anderen Konstellationen der Fall sein kann. Gleichzeitig gibt es auch Kommunen, die auf dem Standpunkt stehen, ja, das, was wir machen, ist sowieso nachhaltig und sozial und ökologisch und das müssen wir gar nicht groß zeigen. Und da würde ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, das kann man per se nicht über jegliche Investitionen sagen, darum gibt es schon einen berechtigten Grund, das auch mal zu trennen und sauber aufzuarbeiten und einfach verschiedene Tranchen in Erwägung zu ziehen, um halt einen insbesondere größeren Investorenkreis anzusprechen. Aber es ist ja nicht so, dass Kommunen sich nicht auch anderweitig konventionell finanzieren können. Das geht noch gut. Solange das noch gut geht, ist es kein Muss. Ich denke aber, dass der Trend einfach dorthin geht. Insgesamt gibt es ja einen Trend zu mehr Transparenz auch im Finanzmarkt. Die Investoren wollen immer stärker wissen, was passiert, was investiere ich, was für Wirkungen haben meine Investitionen und dann bin ich halt gut beraten, das auch entsprechend transparent zu machen und das betrifft Kommunen genau wie Industrieunternehmen. Ich denke, das ist ein Trend, der nicht weggehen wird, auch wenn die ganze Diskussion um Nachhaltigkeit ja auch ihre Konjunkturen hat, aber letztlich die Probleme gehen nicht weg und insofern glaube ich, kann auch jeder Emittent und auch jeder Investor ein kleines Stück zur Lösung beitragen und da helfen Informationen und da hilft Transparenz.
Ist es denn so, dass die Kommunen noch ein Greenium bekommen? Das war ja auch immer so ein Schlagwort, was so ein bisschen diese ganzen Grünfinanzierungen schmackhaft machen sollte, dass man eben sagen kann, es gibt finanzielle Erleichterungen bei den Konditionen, beispielsweise wenn man bestimmte vorab definierte Meilensteine erreicht. Ist das noch so oder würden Sie sagen, es ist tatsächlich weniger eine finanzielle Motivation, sondern eher vielleicht eine politische oder eine für das Renommee wichtige?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Meinungen, aber keine stichhaltige wissenschaftliche Untersuchung. Also insofern hat es ein bisschen was zu tun mit dem Absender der Botschaft, mit wem ich gerade spreche. Es gibt Emittenten, die das postulieren und sagen, ich habe 5 Jahre Erfahrung gesammelt und wir können sagen, dass wir immer ein Stück weit günstiger letztlich emittieren. Darum geht es ja, dass ich ein Stück weniger Zinsen zahle, weil ich eine insgesamt höhere Nachfrage habe. Also das ist durchaus möglich. Ich habe noch nie gehört, dass es teurer wird. Also insofern könnte man noch vielleicht salomonisch sagen, es schadet auf keinen Fall. Ja, ich habe mindestens gleiche Konditionen und habe darüber hinaus aber noch die anderen Vorteile, wie genau den Image-Effekt, den Marketing-Effekt nach innen und außen, die Kommunikationswirkung, das Alignment mit den politischen Vorgaben meiner Kommune, meines Bundeslandes. Und ich denke, da gibt es gute Gründe und wie gesagt, Transparenz ist ein Wert an sich. Und insofern sind nachhaltige Anlagen da, glaube ich, ein ganz einfacher, dankbarer Weg. Und wenn es mal ein Greenium gibt, ich glaube, das ist ein bisschen immer von dem jeweiligen Zeitpunkt abhängig. So ist es ja insgesamt bei Anleiheemissionen. Man kann das immer sehr schlecht vergleichen. Die eine Woche sieht es dann schon anders aus als in der nächsten, obwohl das sonst identische Konditionen sind. Und darum ist es immer ein bisschen spekulativ. Also ich kann, glaube ich, davon ausgehen, dass man sich überhaupt nichts vergibt, sondern im Zweifel was dazu gewinnt.
Also wahrscheinlich ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Motiven am Ende des Tages. Wenn Sie mal abschließend in die Glaskugel blicken, Sie sagten schon, Sie glauben, dass der Anteil zunehmen wird, wenn wir mal unterstellen, er ist jetzt zwischen 5% und 10%. Was glauben Sie, wenn wir in 5 Jahren wieder sprechen würden, wo könnte er liegen?
Ich denke, wir werden den Anteil locker verdoppeln können. Ich möchte jetzt nicht überoptimistisch scheinen. Ja, ich glaube, es hängt insgesamt ein bisschen von den politischen Entwicklungen ab. Die sind ja im Moment sehr durchwachsen. Ja, da müssen wir schauen, wie groß ist der Rückenwind. Aber ich kann mich nur wiederholen, die nachhaltigen Herausforderungen, die gehen nicht weg. Die Notwendigkeit, in Investitionen in die Infrastruktur zu investieren, in soziale Projekte geht nicht weg, in den Klimaschutz zu investieren, die Notwendigkeit, die bleibt. Und insofern glaube ich, dass dieses Segment des Finanzmarktes funktionieren wird. Ich weiß auch von vielen Investoren, die sich nicht von politischen Schwankungen abhängig machen, sondern langfristig nachhaltig investieren, weil sie einfach auch glauben, dass es langfristig Risiken im Portfolio minimiert. Und insofern wird es einfach ein Wachstum geben, vielleicht im Moment ein bisschen ausgebremst durch viele interessante, teilweise merkwürdige Diskussionen um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber das ist ein stabiles Thema und Kommunen sind sehr stabile Emittenten, die sehr langfristig denken, und Anleiheinvestoren sind in der Regel auch sehr stabile und langfristige Investoren. Insofern ist dieses Marktsegment einfach unaufhaltsam, ja, im Wachstum. Und lassen Sie uns gerne 5 Jahren nochmal sprechen. Vielleicht reichen die 20% gar nicht, von denen ich hier spreche.
Dann bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast. Das war Axel Wilhelm, der Geschäftsführer von ET Finance Deutschland. Schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen.
Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank.
Und natürlich wollen wir auch noch schauen, was sonst in der Branche so passiert ist. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, es gibt, muss man sagen, eine ganz bemerkenswerte Entwicklung bei der GLS Bank. Die ist ja eine feste Größe bei nachhaltigen Finanzierungen, hat jetzt aber erstmals Abflüsse aus ihren grünen Fonds vermeldet. Was steckt denn dahinter?
Das ist tatsächlich ein Einschnitt in der Geschichte der Bank. Bisher war nachhaltiges Investieren ein stetig wachsender Bereich, aber nun gibt es zum ersten Mal Mittelabflüsse. Der Hauptgrund liegt in der allgemeinen Marktentwicklung. Nachhaltige Aktien und Aktienfonds haben sich weltweit schwächer entwickelt als herkömmliche Wertpapiere, was dazu geführt hat, dass Anleger Gelder aus diesen Fonds abgezogen haben. Betroffen waren also Aktienfonds der GLS Bank. Aber auch wenn es kurzfristige Rückgänge gibt, bleibt die Bank zuversichtlich. Sie setzt weiterhin auf nachhaltige Investments und geht davon aus, dass sich dieser Markt langfristig positiv entwickeln wird.
Jetzt ist ja die GLS Bank auch in der Kreditvergabe aktiv. Welche Sektoren profitieren da denn im Moment?
Ganz klar, erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen stehen im Fokus. Die Bank hat allein im letzten Jahr Kredite in Milliardenhöhe vergeben, um Windkraft- und Solarprojekte zu finanzieren. Sie unterstützt gezielt Photovoltaikanlagen und Windparks und trägt so zur Energiewende bei. Außerdem engagiert sie sich im Wohnungsmarkt, insbesondere für genossenschaftliche Wohnprojekte. Das Ziel ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der gleichzeitig ökologisch und sozial nachhaltig ist. Wichtig ist, dass diese Investitionen nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern sich auch wirtschaftlich lohnen. Die Bank will damit zeigen, dass sozial-ökologische Investments profitabel sein können.
Und was erwartet die Bank jetzt nach diesem Rücksetzer für die Zukunft?
Neben den aktuellen Schwankungen auf dem Markt für nachhaltige Aktien gibt es einige Aufgaben. Zum einen steigen die Kosten für Personal und Infrastruktur, was sich natürlich auf die Erträge der Bank auswirkt. Außerdem musste sie Verluste aus Beteiligungen hinnehmen, insbesondere an der Umweltbank, deren Aktienkurs stark gesunken ist. Dennoch bleibt die GLS Bank optimistisch. Sie sieht langfristig eine positive Entwicklung und setzt darauf, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten weiter wachsen wird.
Wir bleiben noch ein bisschen bei den Banken. Auch die niederländische Triodos Bank hat sich ja einen Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt, aber auch sie hat Probleme. Es gab einen massiven Gewinneinbruch. Wie hat sie das denn begründet?
Das liegt an einer hohen Rückstellung in Höhe von 100 Millionen Euro. Diese Rückstellung ist für ein Abfindungsangebot an Investoren vorgesehen, die sogenannte aktienähnliche Rechte halten. Diese Rechte wurden ursprünglich als alternatives Beteiligungsmodell eingeführt, sollen aber jetzt an der Börse gelistet werden. Das Problem: diese Umstellung kostet die Bank viel Geld, sodass der Nettogewinn drastisch gesunken ist. Von über 77 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 3 Millionen Euro. Ohne diese außerordentliche Belastung wäre das Ergebnis aber deutlich besser ausgefallen.
Jetzt will ja die Bank trotz dieses Gewinneinbruchs, was die Volumina angeht, auch weiter wachsen, hat da auch Zuflüsse. Was zeigt sich denn da konkret?
Ja, ungeachtet der finanziellen Belastungen wuchs das Volumen der Triodos Bank, die in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Spanien und Großbritannien aktiv ist. Sie verwaltet mehr Vermögen als zuvor und auch die Kundeneinlagen sind gestiegen. Das zeigt, dass viele Menschen an das Konzept der Nachhaltigkeitsbank glauben und ihr Geld weiterhin dort anlegen. Die Gesamteinnahmen sind zwar leicht gesunken, aber das Wachstum des verwalteten Vermögens spricht für ein stabiles Vertrauen der Anleger.
Trotzdem muss man ja mit diesem Gewinneinbruch jetzt irgendwie umgehen. Was hat der denn für Folgen für die Kunden und auch für die Investoren der Bank?
Eine direkte Folge ist, dass es für das vergangene Jahr keine Schlussdividende gibt. Das könnte für einige Investoren enttäuschend sein. Aber die Bank betont, dass sie weiterhin an ihrem nachhaltigen Kurs festhält und langfristig gut aufgestellt sei. Für Kunden ändert sich im Grunde nichts, sagt die Bank. Sie werde sich weiter auf nachhaltige Projekte konzentrieren.
Lass uns mal noch auf die Unternehmensseite wechseln. Da hat sich vor wenigen Tagen der CEO von Lanxess, dem Kölner Spezialchemiekonzern, zu Wort gemeldet und er hat sich kritisch geäußert über die Nachhaltigkeitsberichterstattung CSRD. Was stört ihn denn?
Er hält sie für überflüssige Bürokratie. Seiner Meinung nach interessiert sich der Kapitalmarkt nicht für die detaillierten Nachhaltigkeitsberichte, die nach den neuen EU-Vorgaben erstellt werden müssen. Er argumentiert, dass Investoren eher auf die Bewertungen spezialisierter Ratingagenturen schauen, anstatt sich durch seitenlange Berichte zu arbeiten. Deshalb fordert er, die CSRD einfach abzuschaffen.
Unabhängig davon ist ja Lanxess vermutlich trotzdem weiter auf Nachhaltigkeitskurs, oder?
Ja, das stimmt. Trotz der Kritik an der ESG-Berichterstattung bleibt das Unternehmen seinen Nachhaltigkeitszielen treu. Lanxess hat schon 2019 klare Ziele für eine umweltfreundlichere Produktion gesetzt und hält daran fest. Zachert betont, dass Nachhaltigkeit für das Unternehmen ein Business Case sei, also eine wirtschaftlich sinnvolle Strategie, unabhängig von regulatorischen Vorschriften.
Jetzt stehen diese Vorschriften ja ohnehin immer wieder zur Debatte. Was wünscht sich Zachert denn von Seiten der Politik?
Er fordert vor allem weniger Bürokratie und eine pragmatischere Energiepolitik. Besonders das Lieferkettengesetz und die neuen Nachhaltigkeitsvorgaben hält er für übertrieben kompliziert. Seiner Meinung nach sollte die Politik sich mehr darauf konzentrieren, den Standort Deutschland wirtschaftlich attraktiver zu machen. Vor allem Investitionen in Infrastruktur und wettbewerbsfähige Energiepreise seien für ihn entscheidend.
Ich glaube, mit der Forderung nach weniger Bürokratie steht er nicht ganz alleine da. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung bis hierhin. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst. Danke dir.
Danke.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben für die mittelfristige Terminplanung, dass am 22. Mai der 23. Retail-Bankentag der Börsenzeitung stattfinden wird. Am 22. Mai hier in Frankfurt im Hilton City Center. Und schon vorher gibt es die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Die kommt am 3. April. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.